So, dieses Mal habe ich dran gedacht, es wieder einzuschalten. Trotz Nervosität. Da denkt man, man ist in einer Gemeinde doch viele Jahre als Pastor gewesen und dann steht man vorne und auf einmal schlägt das Herz doch wieder etwas schneller und da ist man doch aufgeregt. Schön, hier zu sein. Wir freuen uns ganz riesig. Danke für die Einladung. Das ist toll. Es war auch schön, dass zwischendurch immer mal Leute in unserer Nähe waren, hier aus der Gemeinde. Der Grund, warum sie in der Nähe waren, war zwar nicht immer so schön. Sie mussten zum Teil in Reha. Und das bedeutet ja auch, dass eine Krankheit vorausging. Aber Reha bedeutet andererseits ja auch, dass es schon irgendwie wieder bergauf geht. Und zweimal waren ja schon Ehepaare bei uns in Flotho selber. Und von Gabi, der Freund, war in Bad Oeynhausen. Und ja, das war einfach schön, immer mal wieder mit Leuten sich treffen zu können zwischendurch, hier von der Gemeinde und Zeit miteinander zu verbringen. Das ist schön, wenn das nicht so einfach nur abreißt. Und dadurch, dass die Jugend ja schon bei uns Freizeit gemacht hat, wie gesagt, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, einige auch schon zweimal an Silvester bei uns waren und dadurch immer noch so viele Kontakte sind, das ist einfach toll. Und ja, viele herzliche Begrüßungen auch vorhin, das ist auch schön. Dankeschön dafür. Zur Predigt. Jakob, der Sohn Abrahams, hatte einen Lieblingssohn namens Josef. Diesen Lieblingssohn behandelte er besser als alle anderen Söhne. Die anderen Söhne, es waren insgesamt 11, wurden, wer kann es ihnen verdenken, total eifersüchtig auf Josef. Dann passierte es, dass Gott Josef zweimal etwas über die Zukunft der Familie Jakob träumen ließ. In beiden Träumen hatte Josef eine hohe Stellung inne und die anderen Familienmitglieder verbeugten sich vor ihm. Dummerweise behielt Josef diese prophetischen Träume nicht für sich, sondern gab damit vor der Familie an. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Seine Brüder begannen ihn zu hassen. Und als sich eine Gelegenheit bot, fegten sie, wie man auf Neudeutsch sagt, seinen Tod und verkauften Josef als Sklave nach Ägypten. Josef verlor alles, was er hatte, nur eins nicht, seinen Glauben an Gott. Herr Potiphar, ein hoher ägyptischer Beamter, kaufte Josef und ließ ihn auf seinem Gut arbeiten. Josef hätte in dieser Situation mit Gott hadern und seine Arbeit nur sehr oberflächlich erledigen können. Aber er tat es nicht. Im Gegenteil, er tat alles, was er machte, so treu und gewissenhaft, dass Herr Potiphar ihn zu seinem Gutsverwalter ernannte. Josef war ein hübscher junger Mann und so kam es, dass Frau Potiphar ein Auge auf ihn warf. Sie versuchte Josef oft dazu zu überreden, doch mal mit ihr zu schlafen. Aber Josef gab ihr jedes Mal einen Korb und sagte, das ist Sünde und ich will das deinem Mann und Gott nicht antun. Als Frau Potiphar einmal ganz besonders aufdringlich wurde, rannte Josef aus dem Haus. Gekränkt schrie Frau Potiphar, Hilfe, Hilfe! Alle anderen Sklaven eilten herbei und sie behauptete, Josef habe angefangen, sie sexuell zu belästigen, sei aber weggerannt, als sie um Hilfe geschrien habe. Als Herr Potiphar das hörte, glaubte er seiner Frau und warf Josef ins Gefängnis. Welch eine Karriere, vom Sklaven zum Knasti. Jetzt hätte Josef erst recht mit Gott hadern und seine Arbeit nur noch oberflächlich machen können. Aber sogar in dieser Situation blieb Josef fleißig und hielt weiter treu an Gott fest. Gott belohnte all diese Treue. Er gab Josef die Fähigkeit, Träume zu deuten, darunter auch einen Traum des Pharaos von Ägypten. Die Informationen, die der Traum enthielt, bewahrten die Ägypter und auch viele Menschen aus anderen Nationen vor einem nahenden Hungertod. Der Pharao erhob Josef darauf zum zweiten Mann in Ägypten. Gott belohnt die Treue Josefs. Wenn man die Bibel genauer anschaut, erkennt man, dass Gott Treue belohnt, war nicht nur eine einmalige oder zufällige Sache. Nein, es gibt göttliche Prinzipien und eines davon ist das Treue-Belohnungsprinzip. Das Treue-Belohnungsprinzip. Dieses Prinzip spielt eine so große Rolle im Reich Gottes, dass Jesus es seinen Jüngern zweimal mit zwar ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Gleichnissen vorstellt. Und weil Jesus das so wichtig ist, dass seine Nachfolger über dieses Prinzip Bescheid wissen, möchte ich heute Morgen gerne mit euch anhand eines der beiden Gleichnisse darüber nachdenken. Und ich bitte jetzt mal die Magdalena nach vorne zu kommen. Anne, würdest du ihr das Mikrofon nochmal ausleihen? Und die Magdalena liest uns den Bibeltext von dem Gleichnis vor.
Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stände unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten ihn eine Abordnung hinterher und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über 5 Städte bestimmen. Doch der Nächste, der kam, erklärte, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts anlegst und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich's bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfördern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gibt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um.
Okay. Danke, Magdalena, fürs Vorlesen. Rufen wir uns noch einmal die wichtigsten Personen und Ereignisse des Gleichnisses ins Gedächtnis und schauen, was man ohne groß nachzudenken gleich erkennt. Da ist ein Mann, der, wie es heißt, aus einer vornehmen Familie stammt. Er ist Kronprinz und hat vor, für einige Zeit in ein fernes Land zu verreisen, um dort zum König gekrönt zu werden. Er will nicht für immer wegbleiben, sondern nach einiger Zeit zurückkehren. Jeder ahnt vermutlich sofort, dass Jesus mit diesem Mann sich selbst gemeint hat. Dann sind da 10 seiner Mitarbeiter, die er vor seiner Abreise zu sich bestellt und jedem einen Geldbetrag in Höhe von 1 Pfund übergibt. 1 Pfund sind 10 Denare. 1 Denar war damals zur Zeit Jesu ungefähr das Tageseinkommen eines einfachen Arbeiters. In heutige Verhältnisse übertragen, vertraut der zukünftige König jedem der 10 Mitarbeiter also einen Betrag von knapp 800 Euro an. Diese Mitarbeiter, denen Jesus Gaben zum Wirtschaften anvertraut, sind, sofern wir Jesus schon angehören und mit ihm leben. Der Mann und seine Mitarbeiter sind von Bürgerinnen und Bürgern umgeben, die ihn ablehnen, ja sogar hassen. Sie wollen nicht, dass der Mann ihr König wird und versuchen alles, um seine Krönung zu verhindern. Es gelingt ihnen aber nicht. Obwohl sie den Mann ablehnen, wird er trotzdem gekrönt. Diese Leute, die den König mehrheitlich ablehnen, sind die Menschen um uns herum, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Eigentlich hätten sie Jesus bitter nötig, als Retter, Freund und auch als Herrn, der ihr Leben in gute Bahnen lenkt, aber sie wollen nicht, dass er in ihr Leben hineinschaut und hineinredet. Der Mann kehrt nach einiger Zeit zurück und möchte von seinen Mitarbeitern wissen, was aus dem Geld, das er ihnen anvertraut hat, geworden ist. Das Ergebnis ist sehr unterschiedlich. Einer kann einen erstaunlichen 10-fachen Gewinn vorweisen, ein anderer einen 5-fachen. Diese 2 Mitarbeiter werden auf der Stelle befördert. Ein dritter hat gar keinen Gewinn erwirtschaftet. Statt sich für dieses beschämende Ergebnis zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten, wird er frech, greift seinen Herrn massiv an und macht ihn für sein eigenes Versagen verantwortlich. Daraufhin werden ihm die 800 Euro entzogen und dem, der schon 8000 Euro erwirtschaftet hat, noch obendrauf gepackt. Die Bürger, die den Mann hassen, werden getötet. Mir sind 3 total irre Sachen an diesem Gleichnis klar geworden. Das erste nenne ich mal zur Mitregentschaft berufen. Zur Mitregentschaft berufen. Jesus ehrt uns, seine Nachfolger, indem er uns als seine Mitarbeiter in seinem göttlichen Reich einsetzt. Wir brauchen für diese Mitarbeiterschaft keine Vorleistungen und auch keine Vorkenntnisse oder Mittel mitbringen. Jesus stellt uns nämlich nicht nur als seine Mitarbeiter ein, sondern er stellt uns obendrein auch noch die notwendigen Fähigkeiten und Mittel zur Verfügung, die wir für die Aufgabe brauchen. Es gibt keinen Christen, der sagen müsste, sorry, leider kann ich gar nichts für Gott tun, ich bin nämlich völlig unbegabt. Jesus legt in jeden, der Christ wird, etwas hinein, das gute Früchte bringen kann. Jeder der Diener bekommt 1 Pfund. Das bedeutet nicht, dass die Gaben, die Jesus jedem Einzelnen von uns gibt, alle gleich sind, aber sie sind alle gleichwertig. Egal, was für eine Gabe wir haben, jeder von uns kann damit wirtschaften. 1 Pfund war damals keine allzu große Summe. Und das zeigt, wenn Jesus uns zu seinen Mitarbeitern in seinem Reich einsetzt, betraut er uns zuerst mit kleinen Mitteln und Aufgaben. Er macht das, damit wir erstmal in und an unserer Aufgabe lernen und wachsen können. Aber so haben es der erste und auch der zweite berichtende Mitarbeiter erlebt, wenn man treu mit den von Jesus zur Verfügung gestellten Fähigkeiten und Mitteln wirtschaftet, vermehren sie sich. Und dadurch kann jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin nach und nach immer mehr tun. Aber wisst ihr was? Das ist noch lange nicht alles, was Jesus für uns Tolles geplant hat. Er hat noch etwas viel, viel Größeres mit uns vor, nämlich Mitregentschaft im Himmel. Jesus ist nach seiner Auferstehung zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt, aber er kommt wieder. Dann schaut er sich an, was wir oder wie wir die Gaben, die er uns gegeben hat, eingesetzt haben. Entsprechend dem, was er da feststellt, teilt er uns Herrschaftsbereiche in seinem himmlischen Reich zu. Ist das nicht cool? Eine zweite irre Beobachtung in dem Gleichnis. Gottes Maßstab dafür, wie viel Mitregentschaft er uns einmal im Himmel anvertraut, ist nicht unsere Leistung, sondern unsere Treue. Wenn man das Gleichnis von den anvertrauten Funden nur oberflächlich betrachtet, dann kann man den Eindruck bekommen, dass wir zwar durch Gnade gerettet und in den Dienst im Reich Gottes eingesetzt werden, dass dann aber doch wieder unsere Leistung ins Spiel kommt. Der, der gut ist, es klasse hinkriegt und viel Gewinn erzielt, bekommt im Himmel einen hohen Posten und viel Verantwortung. Aber diese Schlussfolgerung wäre falsch. Es geht Jesus nicht um das, was wir leisten können. Es geht ihm stattdessen einfach um treue Mitarbeit im Vertrauen darauf, dass er etwas durch uns bewirken kann. Was meine ich damit? Herr, dein Pfund, so sagte einem Mitarbeiter, hat 10 weitere eingebracht. Der andere sagt, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Fällt euch bei diesen beiden Aussagen etwas auf? Wenn ja, ruft es mir einfach mal laut zu. Bitte? Es hat eingebracht, genau. Es hat eingebracht, danke. Beide Mitarbeiter beschreiben nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine äußerst interessante Beobachtung. Beide erzählen nämlich, wie du es gerade schon gesagt hast, dass im Grunde genommen nicht sie, sondern das, was ihnen zur Verfügung gestellt wurde, all diesen Gewinn erzielt hat. Es hat eingebracht. Das bedeutet, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, dann gibt er mir nicht nur eine Aufgabe, sondern er legt auch die Mittel und die Fähigkeiten und die Kraft, die ich brauche, um diese Aufgabe tun zu können, in mich hinein. Und dann entsteht etwas. Ich brauche mich nur zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass ich faul rumsitze und nichts tue, so nicht. Aber er macht es durch mich. Und ich habe lange überlegt, wie ich das beschreiben kann oder wie ich das mal praktisch irgendwie in dieser Predigt ein bisschen darstellen kann, wie sowas aussieht. Und dann fiel mir ein Mann ein, über den ich schon öfter Berichte gehört habe. Und dieser Mann heißt Nick Vujicic. Und wir werden jetzt mal einen kleinen Film anschauen. Ich hoffe, die Qualität geht. Ich habe es von YouTube runtergeladen. Es gibt nicht so viele deutsche Versionen, leider. Und da musste ich die nehmen. Aber ich denke, dass da kann man ganz gut was draus erkennen, was ich deutlich machen möchte. Nick Vujicic kam ohne Arme und Beine zur Welt. Nur ein kleiner Fuß mit 2 Zehen ist am Ansatz des linken Oberschenkels vorhanden. Nach der Geburt standen beide Eltern zunächst unter Schock. Doch dann förderten sie den bis auf die körperlichen Fehlbildungen gesunden Sohn, um ihm ein weitgehend selbstständiges Leben zu ermöglichen. Nick besuchte zunächst der australischen Gesetzgebung folgend eine Schule für Behinderte. Erst nach einer Gesetzesänderung konnten die Eltern ihn in eine normale Schule schicken. Nick wurde gehänselt, litt unter Depressionen und existenziellen Zukunftsängsten. Im Alter von 8 Jahren versuchte er sich deshalb einmal in der Badewanne das Leben zu nehmen. Lange Zeit sah Nick aufgrund seiner Behinderung keinen Sinn und keine Hoffnung in seinem Leben. Aber mit 15 Jahren nahm er Jesus in sein Leben auf. Ab da begann er sein Leben anders anzugehen. Er lernte sich völlig selbstständig, ohne fremde Hilfe im Alltag zu bewegen. Nach Beendigung seiner Schulausbildung studierte Nick Rechnungswesen und Finanzplanung. Trotz seiner Behinderung fing er an, verschiedene Sportarten wie Schwimmen, Surfen und Golf auszuüben, und er wurde nach und nach darin sogar besser als ein Großteil der Menschen, die keine körperlichen Einschränkungen haben. Irgendwann wurde Nick bewusst: Ich habe zwar keine Arme und Beine, aber Gott hat mir geschenkt, dass ich gut denken und reden kann. Und seitdem arbeitet er weltweit als Motivationsredner. Zum Zeitpunkt des Films war er schon in 24 Ländern und hat zu über 3 Millionen Menschen gesprochen. Vorwiegend spricht er in Schulen, Kirchen und christlichen Kongressen. Er thematisiert dabei das Leben mit Behinderung, Lebensmut, Hoffnung und christlichen Glauben. Immer wieder berichtet er, wie er trotz seiner schweren Behinderung den Sinn seines Lebens gefunden hat. Er malt Menschen die Liebe Gottes vor Augen und macht ihnen Mut, Gott auch aus ihrem Leben etwas Großartiges machen zu lassen. Heute lebt Nick Vujicic in Kalifornien. Seit dem 12. Februar 2012 ist er verheiratet. Das Paar hat 2 Söhne und 2 Töchter, Zwillinge, die im Dezember 2017 geboren wurden, also noch gar nicht so lange her. Nick ist ein großartiges Beispiel dafür, dass selbst wenn Menschen uns abstempeln, Gott durch uns Großartiges bewirken kann. Wir müssen dazu aber Jesus in unser Leben hineinlassen. Aber wenn er in uns hineinkommt, dann gibt er uns Gaben und setzt Fähigkeiten in uns frei, von denen wir ja vielleicht nie vorher gewusst haben oder die wir auch noch gar nicht hatten, die er ganz neu in uns hineinlegt durch seinen Geist. Und wenn wir diese treu einsetzen, dann wächst das. Es vermehrt sich und bewirkt zu Gottes Ehre und zu unserer eigenen Freude etwas ganz Großartiges, ganz Fantastisches. Habt ihr gemerkt, wie fröhlich dieser junge Mann ist? Der ist fröhlicher wie viele von uns. Und das mit so starken körperlichen Einschränkungen. Er lässt Gott durch sich arbeiten. Und Gott gebraucht das zu seiner Ehre in einem Maß, wie es nur wenige Menschen erleben. Wer war von uns schon in 24 Ländern dieser Erde und hat schon zu über 3 Millionen Menschen gesprochen? Ich vermute keiner. Aber weil Nick einfach treu an Gott festhält und ihn wirken lässt, kann er so ein großartiges Zeugnis für Gott sein und so großartige Dinge erleben mit Gott. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott Nick Vujicic einmal im Himmel über ganz viel setzen wird. Eine dritte irre Beobachtung in dem Gleichnis. Und die, das ist leider eine traurige Beobachtung. Wer der Sünde treu ist, wird auch die entsprechende Belohnung empfangen. Das steht auch in dem Gleichnis. In dem Gleichnis kommt nämlich noch etwas. Es wird ja noch berichtet, wie der Mann, nachdem er König wurde, mit dem Mitarbeiter umging, der nichts erwirtschaftet hatte. Und es wird außerdem noch berichtet, was er mit den Menschen in seinem Reich machte, die ihn nicht mochten. Der Thronanwärter in dem Gleichnis behandelt alle Mitarbeiter in seinem Stab total ehrenhaft. Er gibt jedem von ihnen gleichwertige Aufgaben und gleichwertige Mittel. Und zwar in einem Umfang, dass jeder von ihnen seine Arbeit gut schaffen und daran wachsen. Und ja, wie soll man sagen? Ja, daran wachsen kann. Er schaut nicht nur auf Leistung, sondern auf die Treue seiner Mitarbeiter. Er lobt gern, ist gar nicht selbstsüchtig und belohnt jeden, der treu ist, in einem so gewaltigen Ausmaß, dass jedem, der davon hört, vor Staunen der Mund offen stehen bleibt. Ich meine, 800 Denare zu verwalten, also nein, 800 Euro umgerechnet, so wollte ich sagen, 10 Denare, 800 Euro umgerechnet zu verwalten und ja als Belohnung dann 10 Städte oder 5 Städte zugeteilt bekommen, über die man regieren darf oder wo man Bürgermeister werden darf, das ist schon also gewaltig. Also er lobt jeden gern und ist nicht selbstsüchtig und belohnt jeden, der treu ist, in einem so gewaltigen Maß, dass jedem, der davon hört, vor Staunen der Mund offen stehen bleibt. Kurz gesagt, dieser Thronanwärter ist ein super guter Mensch und wirklich ein klasse Regentschaftsanwärter. Als er schließlich König ist, kommt ein Mitarbeiter und sagt: In meinen Augen sind Sie ein total autoritäres, habgieriges und korruptes Miststück. Aus Angst, die Geschäfte könnten schieflaufen, habe ich die Mittel, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben, erst gar nicht eingesetzt. Hier haben Sie Ihren Shit zurück. Dieser Mann erweckt nur den Schein, für den König zu arbeiten. Doch in Wirklichkeit ist er gegen den König. Und dann sind da noch die Anwohner im Reich des Königs, die den Thronanwärter hassen. Obwohl er so ein super guter Kerl ist, wie ich ihn eben beschrieben habe und wie das Gleichnis ihn uns darstellt, versuchen sie alles, um zu verhindern, dass er ihr König wird. Wenn du gefragt würdest und dir gesagt würde, beurteil doch mal diese Situation, die Situation des Mitarbeiters und auch die dieser Anwohner, die den König hassen. Wie würdest du urteilen? Das Urteil ergibt sich meines Erachtens aus der Antwort auf folgende Frage. Warum hassen diese anderen Einwohner in seinem Land den guten Thronanwärter? Warum hassen sie ihn und arbeiten so gegen ihn? Ich glaube, so denkt und handelt doch nur jemand, der von Herzen böse ist, der Dreck am Stecken hat und kein Herrschaftssystem in seinem Land möchte, das das Böse aufdeckt und bösen Menschen die Grundlage für ihr unrechtes Handeln entzieht. Und deshalb, ja, Jesus sagte zu dem einen Mitarbeiter, eigentlich durch das, was du alles gesagt hast, sprichst du dir selber das Urteil. Und Jesus macht am Schluss deutlich, wer der Sünde treu ist, wird auch eine entsprechende Belohnung empfangen. Wir hatten als erstes gesagt, zur Mitregentschaft berufen. Als zweites das Maß für wie viel Mitregentschaft wir im Himmel uns zuteil wird, das Maß dafür ist nicht Leistung, sondern Treue. Aber das Letzte ist eben auch etwas Trauriges. Wer der nicht Gott treu ist, sondern der Sünde, wird auch eine entsprechende Belohnung empfangen. Ich möchte jeden Einzelnen bitten, darüber nachzudenken. Wo stehst du in diesem Gleichnis? Und für sich persönlich die vielleicht notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Wer sagt, Mensch, eigentlich muss ich feststellen, ich bin noch gar nicht auf der Seite Jesu. Ich bin noch gar nicht ihm treu, sondern ja, in meinem Herzen bin ich immer noch der Sünde treu. Aber ich möchte da raus. Ich möchte so leben wie der Nick Wojcik, den wir vorhin in dem Film gesehen haben. Ich möchte so eine Beziehung zu Gott haben und ich möchte gerne, dass Gott auch so durch mich wirkt und dass ich auch so ein fröhlicher und toller Mensch werde, wie dieser Nick. Wer das möchte, der darf gern mich nach dem Gottesdienst ansprechen. Wir sind eine Weile hier und ich nehme mir Zeit und wir können uns unterhalten und ich kann euch helfen und erklären, wie ihr auch so eine tolle Beziehung zu Jesus bekommt, wie der Nick Wojcik sie hat. Denn das wünsche ich uns allen, dass wir so fröhliche Menschen werden wie er, so eine tolle Beziehung wie er zu Gott bekommen und dass Gott uns auch so gebrauchen kann in dieser Welt. Gott segne uns dazu. Amen.